Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
Und ich bin der Jörn, hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
Heute haben wir zwei ganz besondere Gäste bei uns, die sich intensiv für Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Klettersport einsetzen. Wir freuen uns, die Mitbegründerin des Projekts EcoPoint Frankenjura, Sophie Paulus, und ihre Projektpartnerin Nora Meides begrüßen zu dürfen.
EcoPoint Frankenjura ist ein gemeinnütziges Projekt, das darauf abzielt, umweltbewusstes Verhalten bei Outdoor-Kletterern zu fördern. Aber was genau bedeutet EcoPoint? Es geht darum, bewusst und nachhaltig zu klettern, indem man beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrräder nutzt, um zur Kletterroute zu gelangen und dabei die Natur respektiert und schützt.
Wir freuen uns mehr über die Entstehung des Projekts, den bisherigen Erfolgen und der weiteren Vision zu erfahren. Hallo Sophie, hallo Nora, schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo zusammen. Wir freuen uns auch sehr, dass wir hier sein dürfen.
Hallo auch von mir. Könnt ihr euch unseren HörerInnen kurz in 2 bis 3 Sätzen vorstellen?
Also ich bin die Sophie, eben Mitgründerin der Initiative EcoPoint Frankenjura, die ich gemeinsam mit Nadja Hempel ins Leben gerufen habe. Seit 2 Jahren gibt es uns eigentlich so als Initiative. Ich bin sehr langjährige Kletterin, habe ein bisschen Wettkampferfahrung auch gesammelt und bin auch super happy, dass ich zum Beispiel seit 7 Jahren mit Patagonia zusammenarbeiten darf, aber auch anderen Partnern wie Petzl, La Sportiva. Genau, und derzeit arbeite ich noch an der Uni, mache eine Promotion im Bereich Sportökologie. Und da geht es ja auch gerade um solche Themen. Also wie können wir Outdoor-Sportarten nachhaltig ausführen? Wie können wir die ganze Community mitnehmen? Und da passt auch das Thema EcoPoint eigentlich ganz gut rein. Und deswegen darf ich da auch teilweise wissenschaftliche Studien zu machen.
Super cool. Nora, was gibt's zu dir kurz zu sagen?
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, heute hier sein zu können. Mein Name ist Nora. Ich bin seit 2019 in Bayreuth wohnhaft und genieße hier die Nähe zur Natur, zur Fränkischen Schweiz und zum Outdoor-Sport. Und ja, in der Initiative EcoPoint bin ich Anfang letzten Jahres, glaube ich, dazu gestoßen über einen gemeinsamen Freund, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und seitdem bin ich da auch eben sehr mitaktiv und genieße die Zeit draußen zu verbringen.
Was genau EcoPoint bedeutet, darauf kommen wir gleich nochmal. Vielleicht könnt ihr uns noch kurz von eurem Hintergrund erzählen. Wie kamt ihr zum Klettern? Sophie, du hast es gerade schon kurz angesprochen, du hast ein bisschen Wettkampferfahrung. Wie seid ihr denn zum Klettern gekommen und speziell auf das EcoPoint?
Also ich habe, wie gesagt, schon angefangen, als ich, glaube ich, 3 war oder so. Also mit der Family so ein bisschen und Kletterurlauben. Erste Felserfahrungen gesammelt, dann ging es ein bisschen über den Wettkampfsport, habe aber gemerkt, dass einfach meine Leidenschaft auf jeden Fall viel größer für das Felsklettern ist. Und durch mein Studium in Geowissenschaften und dann im Master Global Change Ecology, wo es einfach sehr viel um die Themen Klimawandel, Globalisierung, unsere heutigen Herausforderungen ging, wurde ich da schon sehr sensibilisiert und habe mir einfach gedacht, ich habe eigentlich kein Auto, ich fahre auch sonst immer mit Öffis auch in der Stadt umher und habe dann einfach versucht, das auch beim Klettern so umzusetzen. Habe auch schnell gemerkt, dass es eben viele Herausforderungen gibt und es einfach total schön ist, wenn man dabei nicht alleine ist. Und so kam es dann so langsam zur Gründung dieser Initiative.
Nora, wie ist so dein Kletter-Background?
Ich bin nicht seit meiner Kindheit im Klettersport aktiv, tatsächlich erst im Studium so ein bisschen an den Sport gekommen. Früher habe ich geturnt und das war ein bisschen zu hart auf den Gelenken und dann habe ich eben nach einem Sport gesucht, der auch sehr viel Stabilität mit sich bringt und so den ganzen Körper so ein bisschen trainiert, weil ich da auch leider so ein bisschen vorbelastet bin mit Gelenkproblemen. Und da eignet sich der Klettersport tatsächlich hervorragend. Und im Studium habe ich auch meinen jetzigen Freund kennengelernt, der Linus, der ist auch Teil der Initiative EcoPoint Frankenjura. Und da er schon seit der Kindheit klettert, hat er mich da so ein bisschen mit ins Boot geholt. Und wir haben dann in den Jahren drauf eben sehr viele Kletterurlaube auch gemacht. Und ist einfach eine schöne Art, auch verschiedene Interessen zu verbinden. Zum einen Sport, aber auch eben Zeit draußen und auch dieses Community-Gefühl. Deswegen ist Klettern einfach da sehr schöner Sport, um vieles zu verbinden, was einen irgendwie zufriedenstellt.
Wir haben jetzt schon das Wort Ecopointen super oft in den Mund genommen. Wie entstand die Idee zu Ecopoint Frankenjura? Was waren so die wichtigsten Auslöser oder wie war der Grundstein zur Initiative?
Genau, also es sind eigentlich mehrere Schritte gewesen. Erstmal, ich glaube, Lena Müller ist auch auf jeden Fall super wichtig zu erwähnen, dass sie damals vor jetzt, also das waren glaube ich 3 Jahre oder so her, schon mal vorgeschlagen hat, dass man diese nachhaltige Anreise beim Klettern gerne in diese Challenge mit einbeziehen kann, weil wir kennen ja eigentlich viel diesen Rotpunkt, Redpoint, vor allem in Franken, wo der schon seit den Ende der 70ern sehr bekannt ist, diese Herausforderung, einfach eine Felswand zu durchsteigen, ohne technische Hilfsmittel zu nutzen oder sich eben reinzusetzen, sondern wirklich in einem Zug quasi da durchzukommen. Und ja, sie war eben der Meinung, es wäre auch mega cool, wenn wir die Anreise mitnehmen in dieses Erlebnis des Kletterns, und hat Greenpoint vorgeschlagen als Begriff. Und wir hatten uns dann dazu ausgetauscht, weil ich der Meinung war, also ich habe das ja auch selber gemacht, mit dem Radfahren, mit dem Zug ausprobiert, an den Fels zu kommen. Und wir hatten uns dann ja irgendwie auch online getroffen und besprochen, dass es halt Greenpoint leider schon gibt als Begriff, dass man eben auf einer Sportkletterroute also traditionell absichert. Genau, und dann haben wir uns auf Ecopoint geeinigt, weil es eben uns beiden irgendwie auch wichtig war, dem trotzdem einen Namen zu geben und das Konzept zu verbreiten und zu sagen, hey, wir nutzen einfach beide irgendwie unsere Reichweite, unsere Freunde, unsere Communities, um dieses Konzept irgendwie ja auch in die Welt zu tragen. Und dann war so auch der nächste Schritt. Ich hatte so ein Video gedreht, das hieß dann auch Ecopoint, und da ging es eben ja gerade um diese Frage, wie reisen wir naturverträglich an den Fels an, und was sind da irgendwie vielleicht auch so, oder was ist der Hintergrund, warum machen wir das überhaupt, warum ist es uns wichtig? Und auf dieses Video hat mir Nadja, die eben auch in Franken gewohnt hat, eine Mail geschrieben und gefragt, ob wir uns mal treffen wollen online, weil sie hat eine Idee, die sie gerne mit mir teilen möchte und woran wir vielleicht gemeinsam arbeiten könnten. Und dann haben wir uns da mehrmals getroffen online, haben ziemlich schnell festgestellt, dass wir ja viele Gemeinsamkeiten haben und super gut verstehen und eben gemeinsam für eine Sache, aber eigentlich noch für viel mehr Sachen einsetzen möchten. Und ja, dann haben wir uns einfach so nach mehreren Treffen als Initiative bezeichnet. Genau. Kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, voll gut. Ja, wenn es eine gemeinsame Idee und eine Vision gibt, dann macht es auf jeden Fall Sinn und klingt nach einer guten Geschichte. Was sind denn so die Hauptziele, die ihr mit Ecopoint Frankenjura verfolgt?
Also das Hauptziel ist ja tatsächlich so, den Klettersport naturverträglicher zu gestalten. Also es ist ja einfach so, dass man in der Natur unterwegs ist. Man hat da schon irgendwie Eingriffe, man erschließt Routen, man hat Pfade und ja, man ist einfach sehr in der Natur unterwegs. Und es ist halt auch so, dass in den letzten Jahrzehnten der Klettersport auch irgendwo oder der Bergsport allgemein ein Autosport geworden ist. Also die Anreise ohne Auto ist fast nicht wegzudenken. Und fast alle Kletterführer sind ja auch so geschrieben und darauf ausgelegt, dass die Anreise nur per Auto stattfindet.
Und es ist halt auch einfach ein Boom irgendwie. Also es ist erstmal ein Boom in diesen ganzen Outdoor-Sportarten. Und trotzdem wird, glaube ich, ist noch nicht genug thematisiert, dass man halt trotzdem auch bei der Anreise einen riesen Impact hat. Und es ist einfach, je mehr wir werden, immer wichtiger wird, den auch zu verringern oder halt sich da Gedanken zu machen, was Lösungen sein könnten.
Genau, dass man da eben ansetzt und nicht nur schaut, wie bewegen wir uns in der Natur am besten fort, Rücksicht auf Pflanzen und Tiere, auf Lärm bei, also der Lärmeintrag, Abdämmerung zum Beispiel, aber eben auch die Anreise, weil man da eben sehr einfach drauf verzichten kann, auf die Autoanreise, und da sich schon ein Stück weit umwelt- und naturverträglicher und auch zukunftsorientierter bewegen kann.
Genau, also vielleicht nicht immer und überall, aber wir sind eben gerade da dran, dass wir eben gucken, wo ist es möglich und wo können wir halt auch weiter dran arbeiten, dass es auch in Zukunft durchführbar ist.
und gewissermaßen auch die Aufmerksamkeit so ein bisschen auf die Themen zu lenken. Also die Anreise da eben im Fokus, weil das eben sehr leicht ist, aber auch das Drumherum, also allgemein naturverträglich, dass sich viele Kletterer, die vielleicht in der Halle angefangen haben, auch einfach bewusst werden, dass sie am Fels oder in der Natur sich ein bisschen anders verhalten müssen und einfach rücksichtsvoller und bewusster.
Das finde ich tatsächlich ein super Punkt, den du gerade gesagt hast, weil ich so das Gefühl habe, dass dadurch, dass Klettersport und Bouldern eben so boomt, wirklich viele, viele Menschen aus der Halle kommen und dann erst den Schritt an den Fels machen und nicht so wie vielleicht früher es eher der Fall war, dass die Leute halt an den Fels sind. Und dementsprechend dieses ganze Outdoor, was wir ja eigentlich so, oder was bei mir einfach so tief drin ist, wie bewege ich mich in der Natur und wie bewege ich mich draußen, ja gar nicht da ist. Und man tatsächlich das ja eigentlich schon erstmal erklären muss. Also will ich natürlich nicht verallgemeinern für alle Kletterer, die irgendwie mal in der Halle angefangen haben, dass die nicht naturbedacht unterwegs sind. Aber finde ich einen sehr guten Punkt und einen guten Ansatz.
Mhm. Ja, man muss es halt einfach erst kennenlernen. Also wenn man wirklich aus der Halle kommt und dann jetzt erstmal draußen ist, dann ist es natürlich auch selbstverständlich oder vielleicht weiß man halt erstmal auch gar nicht, wer da eigentlich noch alles draußen unterwegs ist als man selber.
Ja. Und ich glaube auch dadurch, dass es von den meisten Büchern her einem nicht wirklich leicht gemacht wird, das Auto stehen zu lassen, ist es so ein Stück weit eine Selbstverständlichkeit. Und viele kommen vielleicht auch gar nicht auf die Idee, mal ohne Auto anzureisen, weil man hat natürlich viel Gepäck und das sind natürlich auch schnell Ausreden, die man dann hat. Logistisch ist es schwierig oder wie macht man das denn mit Fahrrad? Und dann ist es natürlich das Leichteste, das alles ins Auto zu werfen und mit dem Auto direkt auf den Parkplatz zu fahren.
Das ist einfach auch schön, wenn es einem vielleicht da manchmal auch ein bisschen leichter gemacht wird und man direkt weiß, was ist denn die nächste Bushaltestelle und komme ich da gut hin oder nicht. Und ich glaube, das ist total schön, Leuten da irgendwie auch so ja dabei zu helfen oder einfach Infos bereitzustellen, dass man da auch Zeit sparen kann in dem Prozess.
Was waren denn bei euch so bisher für EcoPoint die größten Erfolge von eurem Projekt?
Also da fallen mir jetzt direkt zwei ein. Zum einen, das war dann auch für mich so das erste große Event. Das war unser EcoPoint Get-Together im Sommer letzten Jahres. Das war so die erste Zeit, wo ich eingestiegen bin und dann eben auch bei dem kleinen, was heißt klein, es waren schon 70 Teilnehmer, Teilnehmerinnen, da eben mit ja geplant und durchgeführt habe. Und direkt im Anschluss ging es dann natürlich weiter mit dem Guide, das Guidebook, was wir jetzt im Mai diesen Jahres gelauncht haben. Und das waren, glaube ich, zwei schon sehr ja große, umfangreiche Projekte, die aber auch dafür gesorgt haben, dass die Gruppe eben so auch eng zusammengewachsen ist und wir jetzt auch mittlerweile einfach sehr gut harmonieren und da viele andere Sachen, die immer wieder kommen, dann auch irgendwie schön stemmen können.
Ja, also es waren auf jeden Fall beides Meilensteine, würde ich jetzt mal sagen. Also die beiden Events waren auf jeden Fall so Top-Ziele von uns. Also einmal so ein Community-Event zu kreieren, wo 70 Leute zusammenkommen und gemeinsam campen, Eco-Pointen. Sehr nachhaltig versuchen, ein Wochenende zu gestalten. Und dann eben der Guide. Aber beides ist natürlich gleichzeitig auch mit Herausforderungen verbunden. Also sowohl dieser Prozess mit 10 AutorInnen ein Guidebook zu schreiben, was man noch nie vorher gemacht hat und auch keinen Verlag hat und nichts. Ja. Und dann auch so ein Festival zu stemmen, zu organisieren, auch wenn man das eben noch nie gemacht hat. Ja, beides ganz coole Sachen. Herausforderungen fallen mir jetzt einfach auch noch ein. Klar, man bekommt halt auch Gegenwind, vor allem bei dem Thema und Leute, die davon halt gar nicht überzeugt sind. Und dann ist es halt gerade wichtig, auch immer wieder so ein bisschen dieses Community-Gefühl zu haben, dass wir gemeinsam für eine Sache arbeiten und dass wir nicht alle mitnehmen müssen. Das ist auch nicht der Anspruch, aber und dass wir einfach versuchen können, irgendwie ja Beispiele aufzuzeigen, vielleicht zu inspirieren und dass das eigentlich unser Ziel ist und nicht alle Leute zu überzeugen, weil überzeugen kann man sich dabei nur selber, glaube ich.
Ja, voll. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Prozess des Lernens und immer das, umso mehr man halt macht, es gibt immer Menschen, die irgendwie nicht so dafür sind. Ich glaube, es ist nach wie vor wichtig, irgendwie in Diskussionen zu gehen und irgendwie versuchen, sich auszutauschen. Aber wie du schon sagst, man kann nie alle Menschen abholen, aber man kann versuchen, Awareness zu schaffen für egal welches Thema. Und deswegen sitzen wir ja auch zum Beispiel heute hier zusammen. Ihr habt jetzt schon ein paar Mal euren Kletterführer erwähnt. Gehen wir doch da nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Wie wurde der entwickelt und welche Inhalte können die LeserInnen erwarten?
Genau, also wir haben damit gestartet vor ein bisschen über einem Jahr, uns da auf jeden Fall die ersten Gedanken zu machen, weil das war eben die Idee, mit der Nadja zu mir kam, der sie mir auch die erste E-Mail geschrieben hat. Sie möchte eigentlich die Infos in einen Kletterführer reinbringen, wie man ohne Auto anreisen kann in die Fränkische Schweiz zu den Felsen. Und dann haben wir eben da eigentlich schon angefangen gehabt, das war eben vor 2 Jahren eigentlich schon zu überlegen, wie schaffen wir das, haben uns erst ausgetauscht mit Kletterführerautoren und kamen dann letztendlich aber zu dem Schluss, dass es vielleicht auch einfach Sinn macht, so einen eigenen Guide zu entwickeln, gerade auch, weil man dann in diesem Prozess ja auch Leute mitnehmen kann. Wir haben dann bei diesem EcoPoint Get-Together letztes Jahr, diesem kleinen Festival, auch einen Workshop gegeben und einfach die Leute mit eingebunden und gefragt, hey, was braucht es denn in so einem nachhaltigen Kletterführer? Was könnt ihr euch vorstellen? Was ist euch wichtig? Also ja, Bahnhöfe, Buslinien, Fahrradrouten, Badestellen, Wasserauffüllstellen und so weiter. Und dann hat sich nach dem Workshop eben so eine Kerngruppe von 10 Leuten rauskristallisiert, die dann eben gesagt haben, hey, wir machen das mit euch, wir kriegen das hin, dass wir bis zum nächsten Kletterfestival, das war eben jetzt dann dieses Jahr von Petzl organisiert, diesen Guide fertig bringen. Und dann, genau, haben wir da so Untergebiete geschaffen für das ganze Gebiet, was wir abgehandelt haben, also für den südlichen Teil des nördlichen Frankenjuras, wie so schön einfach erklärt heißt. Genau, und dann wurde eben über diesen Zeitraum von einem Jahr letztendlich der Guide entwickelt, wo eben Nora auch federführend mit dabei war. Und es hatte jeder, oder wir waren jeweils in 2er-Gruppen für ein Untergebiet zuständig. Jeder hatte so 2 bis 3 Gebiete und dann hat man Probe gelesen, man hat mit recherchiert teilweise, wenn es irgendwie noch Lücken gab, die Fahrradrouten abgefahren, sich irgendwie auch vielleicht Meinungen von anderen Leuten noch eingeholt. Genau, und dann ging das so nach und nach, dass wir dann zu dem Guide gekommen sind.
Genau, also es war ein richtig schönes Gruppenprojekt, weil natürlich wurden Gebiete aufgeteilt, aber wir haben trotzdem so als Gruppe gearbeitet, immer wieder gegengelesen und hier, der Textbaustein ist fertig, könnt ihr nochmal Input geben, und so ist einfach Stück für Stück wurden die Kapitel befüllt. Es gab dann auch so Leitfäden, an denen sich Gruppen ja hochhangeln konnten, die eben noch nicht so weit waren. Und immer wieder kamen natürlich auch Aufgaben, die nicht verteilt wurden, besonders die Einleitungskapitel. Da braucht es immer wieder Menschen, die Lust haben, dann auch sich hinzusetzen, zu recherchieren oder Texte zu formulieren. Und ich fand es auch super schön, dass egal welche Aufgabe kam, es gab eine kurze Info in die Gruppe, hier, das und das gibt's noch zu tun. Wer kann sich vorstellen, zu unterstützen? Und das hat sich immer irgendjemand gefunden. Und das macht auch dieses Gesamtprojekt für mich wirklich als so ein richtig gutes Gruppenprojekt. Wir kannten uns auch teilweise gar nicht vorher. Also wir haben uns mal 1-2 Mal gesehen. Und trotzdem hat das total gut harmoniert. Wir haben uns gegenseitig unterstützt. Und auch dann in der finalen Phase, als die Deadline immer näher kam, noch überall ausgeholfen, wo es ging, damit eben die letzten Kapitel auch noch fertiggestellt werden.
Genau, und ich meine, wir müssen halt echt, also man muss einfach dazu sagen, wir sind eine sehr diverse Gruppe, also jeder bringt ganz unterschiedliche Erfahrungen, Einstellungen vielleicht auch zum Klettern oder irgendwie Bedürfnisse mit, und es war irgendwie total cool, dass das so in dem Guide zusammengeflossen ist, deswegen ist halt auch kein Kapitel eigentlich jetzt vergleichbar mit dem anderen, weil jeder hat irgendwie auch einen ganz anderen Stil zu schreiben. War auch eine Challenge, das vielleicht auch so zu akzeptieren und zu sagen, ja, nee, das ist jetzt ganz anders vom Aufbau, aber das nehmen wir trotzdem so mit. Mhm. Genau, aber ja, das fand ich eben auch total schön, diese Diversität auch in der Gruppe, in dem Guide wiederzufinden.
Voll, und wenn ihr sagt, es kommt aus der Community, ist es einfach ein Community-Projekt.
Ja. Ja, definitiv, ja. Jetzt habt ihr uns ja schon erzählt, wie ihr zum Kletterführer gekommen seid, aber wie kommen wir denn zum Kletterführer? Also wenn ich den jetzt haben möchte, weil ich gerne mal in der Fränkischen klettern gehen will, wo kriege ich den? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, im Bergfreunde-Shop haben wir wahrscheinlich nicht, gehe ich jetzt mal von aus. Also wo kriege ich den her?
Genau, also er ist leider nichts zu bestellen. Er hat auch keine ISBN-Nummer, weil es eben nicht über einen Verlag publiziert wurde. Wir haben ihn hier lokal in verschiedenen Abgabestandorten ausgelegt. Also diverse Boulder- und Kletterhallen in der Region, in Outdoor-Läden. Die DRV-Sektion hat eine große Menge uns abgenommen und hat die zentralisiert verteilt.
Man kann die auch im Online-Shop bestellen als Sektion.
Mhm. Na cool. Ah ja, okay. Genau. Und ansonsten eben viel hier in der Region, weil natürlich ist es ein regionsbezogenes Buch.
Ja.
Dementsprechend macht es halt Sinn, dass man ihn hier vor Ort auf jeden Fall bekommt. Wir haben auch auf unserer Homepage die Möglichkeit integriert, dass man den Kletterführer sich da anschauen kann. Sowohl interaktiv als auch als PDF. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie einen Urlaub nach Franken plant und hat eben dieses Guidebook noch nicht als Buchform vorliegen, dann kann man die ganze grobe Planung auf jeden Fall über unsere Homepage angehen.
Sehr cool. Genau, oder auch also das Online-PDF, die Version enthält keine Topos. Mhm. Das ist eben genau Urheberrechtsgründe. Mhm. Aber man kann auf jeden Fall die ganze Anreise und so da nachlesen und hat das Buch wirklich eigentlich fast 1:1 digital. Genau, aber mittlerweile findet man eigentlich an den Kletterfelsen auch eh immer Leute, die da mit einem abhängen und vielleicht einen Kletterführer dabei haben, dann könnte man so auf jeden Fall an Topos kommen oder genau, man hat ja auch viele Internetquellen mittlerweile, wo es Topos gibt.
Ja, voll cool. Wie waren so die Reaktionen? Also ihr habt den dann rausgebracht, ihr hattet euer Baby, euer Projekt in der Hand. Wie war das, als ihr das erste Mal dann bei euch irgendwie in der Halle habt stehen sehen oder was haben die Leute so gesagt, als sie den Guide in der Hand hatten?
Ja, es ist schon ein richtig schönes Gefühl. Also wir haben uns dann getroffen, alle zusammen. Das war dann der Vorabend von dem Petzl Kletter Festival und haben dann eben alle so ein Buch in der Hand gehabt. Es ist deutlich dicker geworden, als wir irgendwie alle erwartet haben.
Kleine Bibel.
Das ist wirklich schon.
Wie viele Seiten hat er?
158 oder so, glaube ich.
Und schlecht, ja.
Also es ist schon, ich habe auch hier einen. Ja, 158 Seiten, genau. Also es ist schon so ein dickes Buch, ja. Und ist natürlich irgendwie richtig schön, wenn man so an dem ganzen Prozess mit dabei war, von Anfang bis zur finalen Print-Version Probe lesen und dann am Ende das Buch in der Hand hat. Ist schon schön, da weiß man auf jeden Fall, was man auch geleistet hat.
Ja, und es ist einfach auch, also ich finde es sehr ästhetisch, also es sieht einfach schön aus und es verbindet einfach so unsere Werte auch im Design. Also wir haben da schon auch lange oder eigentlich Stunden, mehrere Stunden auch investiert, allein für so eben Logofindung und Design und Farbwahl und hatten ein ganz tolles Designbüro, die sich da auch wirklich mit lange beschäftigt haben und es ziemlich gut getroffen haben, glaube ich. Also unsere Werte, unsere Vorstellungen.
Super cool. Habt ihr das alles ehrenamtlich gemacht oder gab es da Finanzhilfen, Crowdfunding, whatever?
Also die Arbeit, die wir geleistet haben, die ist 100% ehrenamtlich. Also wir haben da jetzt keine Vergütung für bekommen. Das Projekt selbst ist natürlich mit hohen Kosten verbunden, also insbesondere auch der Druck. Da haben wir verschiedene Förderpartner, Partnerinnen und Unterstützung bekommen.
Genau, also das war auch Teil des Prozesses, dass wir quasi angefragt haben bei verschiedensten Sponsoren, aber auch Fördermittelgebern oder FörderpartnerInnen. Genau, und dann hatten wir eben, der DRV hat uns super krass unterstützt, da verschiedene Sektionen, von denen der VGN, also unser lokales Transportunternehmen. Wir hatten ganz viel Support vom Naturpark eigentlich, weil es so er hat quasi die Projektträgerschaft übernommen, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt noch keinen Verein auf, aber es muss ja irgendwie auch alles administrativ einigermaßen laufen. Dann die Petzl Foundation, IG Klettern, Ortlieb, dann noch ein kleines Unternehmen, was uns geholfen hat, die Albrecht van Diewitz Stiftung.
Ja,
genau. Und ja, so kam das nach und nach zusammen, das Geld. Und es war natürlich schon auch eine Herausforderung. Also man darf das auch nicht unterschätzen, diese Projektanträge. Die ganze Kommunikation, Skizzen und so weiter. Ja.
Wir verkaufen den Guide ja auch nicht gegen einen Fixpreis. Also das ist ja auch nicht die Idee von unserer Initiative. Also wir wollen ja eigentlich die Info schaffen und die Ressourcen, damit jede interessierte Person, der oder die gerne klettert, auch den EcoPoint-Gedanken ausleben kann. Wir geben das Buch aber gegen Spende ab. Das heißt, wir freuen uns dann natürlich über Unterstützung, sodass wir da halt auch noch auch zukünftige Projekte vielleicht stemmen können.
Ja, genau, weil es war auch so die Idee, dass es halt einfach ein Anreiz ist, wenn das Buch jetzt nicht, also klar, wenn es gar nichts kostet, ist es vielleicht auch nicht sinnvoll, aber es soll einfach jetzt keine Hürde sein, dass man jetzt sagt, oh, jetzt muss ich mir noch einen Kletterführer kaufen, nur damit ich nachhaltige Anreise bestreiten kann, sondern das war so die Idee, ja, es soll ansprechend sein, es soll eine schöne Möglichkeit sein, das einfach mal auszuprobieren, weil man den Guidebook einfach mal, ja, vielleicht auch mal leihen kann, bei jemand anderen reinschauen kann.
Ja.
Das Ding ist eher, dass wir es schaffen wollen, dass viele Leute es einfach selber ausprobieren und Eco-Pointen für sich vielleicht entdecken.
Ja, voll. Sprechen wir mal ein bisschen über den Inhalt oder die große Frage, warum und warum haben wir das Problem, dass, oder was heißt Problem, warum haben wir die Tatsache, dass viele Menschen mit dem Auto zu den Spots fahren und sprechen so ein bisschen um Herausforderungen und den Inhalt des Guides auch, wie und wie ihr das Ganze handelt. Also welche konkreten Maßnahmen setzt ihr um nachhaltiger, verantwortungsbewusster klettern zu gehen?
Also konkrete Maßnahmen ist ja erstmal definitiv die Anreise. Wenn man das Auto stehen lässt und sich nur mit dem Fahrrad zum Beispiel oder zu Fuß oder halt auch in Kombination mit Bahn und Bus bewegt, also öffentliche Verkehrsmittel, spart man enorme Mengen CO2 ein. Also wenn das alle Autos, die am Wochenende in Franken auf den Parkplätzen stehen, machen würden, das ganze Jahr über und wenn man das dann noch ausweitet auf den Klettersport allgemein oder den Bergsport allgemein, kommt schon definitiv einiges zusammen. Ja, natürlich sich auch ein bisschen bewusster in der Natur bewegen, dass der Eintrag möglichst gering bleibt. Also kein Müll hinterlassen, möglichst auf Pfaden bleiben, die Tiere nicht stören. Die Felsen sind auch sensible Ökosysteme mit teilweise sehr seltenen Moos- und Flechtenarten. Da einfach Rücksicht nehmen, auch auf die Zonierung, die wir hier in Franken auch haben. Und
genau, Zonierung heißt quasi, dass man an manchen Kletterfelsen einfach nicht klettern sollte, weil dann einfach der Natur vorangelassen wird. Gibt's ja in verschiedenen anderen Gebieten auch. Aber das, ja, sich da mal wieder zu informieren, was es auch gerade für aktuelle Vogelsperrungen gibt oder Sperrungen aufgrund von Vogelschutz. Genau, das ist, glaube ich, einfach auch super wichtig. Ich meine, es gibt einfach super viele Punkte, an denen man ansetzen kann. Also das merke ich ja auch in meiner Arbeit jetzt an der Uni. Also es gibt dann, es geht ja von Mikroplastik, von den Schuhen und den Seilen, was sich da alles löst, bis, ja, da ist die Anreise halt klar irgendwie jetzt bei uns Faktor, den wir irgendwie ganz gut beeinflussen können. Aber bei anderen Dingen braucht es auch einfach viel, glaube ich, noch viel Forschung oder Kooperation und auch viel Bewusstsein und auch wie neue Lösungen.
Ja.
Was sind so die konkreten logistischen Herausforderungen? Also ich bin jetzt kein ausgemachter Kletterer, aber ich meine, man hat ja schon ein bisschen was an Gepäck dabei, wenn man an Fels fährt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie mit Fahrrad noch dabei und Zug und Bahn, stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor.
Ja, das perfektioniert man tatsächlich mit der Zeit. Also zu Beginn ist es natürlich irgendwie schwierig. Man hat vielleicht zu viel dabei oder schlecht gepackt. Gerade wenn die Kombination aus langer Zustieg und Fahrradanreise, dann Packtaschen lassen sich nicht zwangsläufig auch gut tragen. Da haben wir tatsächlich auch irgendwie alle so ein bisschen andere Vorlieben, wie wir das am besten handhaben. Aber Packtaschen-Rucksack-Kombination hat sich ganz gut bewährt. Also entweder Rucksack in die Packtasche. Natürlich spricht man sich ab, wer bringt ein Seil mit. Man braucht vielleicht auch nicht jeder einen Schwung von 24 Echsen. Es ist da schon so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Planung vielleicht, ein bisschen mehr Durchdenken, wie viel braucht man tatsächlich.
Ja, aber ich würde auch echt sagen, man lernt bei der Sache. Also auch in diesem EcoPoint-Video, was ich anfangs eben gedreht habe da auf YouTube, es hat sich schon viel verändert. Also man hat jetzt nicht, ich hatte damals einfach nur so ein Rennrad von meiner Mutter, das alte irgendwie, und dann fährt man da halt mit Rucksack los und merkt irgendwann, boah, es ist einfach doch ganz schön hart so am Rücken. Und genau, ich meine, Ortlieb, das war auch ganz putzig, die haben ja auch unseren Guide supported und wir hatten da so Partner-Statements und Hartmut Ortlieb hat dann eben auch gesagt, das ist eigentlich genau die Idee seiner Firma, den Leuten das Klettern oder die nachhaltige Anreise zum Klettern zu erleichtern, also gerade mit diesen Packtaschen, und da gibt es ja echt ausgefüchste Systeme. Genau, aber dann natürlich auch ist Klapprad irgendwie im Gespräch, weil man natürlich nichts im Zug zahlen muss, aber auch da entwickeln sich ja immer neue Dinge, jetzt irgendwie das Basti-Ticket, was weiß ich. Also, und da ist es dann gerade gut, wenn man eine Community hat, dann kann man sich über so Hacks austauschen und gucken, ob jemand anderes irgendwie eine Lösung für das Problem hat. Aber Logistik ist auf jeden Fall eine Sache und ich würde auch sagen, es ist nicht immer leicht. Also ich habe von manchen Dingen schon auch ganz schön Respekt. Oder wenn man jetzt in Urlaub fährt und weiß, man hat jetzt das Fahrrad dabei und muss es dann aber irgendwie zerlegen, dann denke ich mir auch so, das wird richtig schön und spannend. Genau, also Erlebnisse auf jeden Fall.
Ja, und jetzt ist natürlich auch irgendwie die Fränkische Schweiz nicht ein Gebiet wie Stuttgart-West, wo alle 3 Minuten eine U-Bahn fährt. merkt ihr, dass da irgendwie was sich verändert, was so infrastrukturelle Züge angeht? Oder sagt ihr, das ist eigentlich eine Vollkatastrophe? Es gibt keine gute Möglichkeit. Wie ist da eure Einschätzung?
Also erstmal in die Fränkische zu kommen, ist gebietsweise recht einfach. Und ab Bahnhof gibt es auch häufig dann Busverkehr, der regelmäßig fährt. Es gibt aber auch wirklich Täler mit super hervorragenden Kletterfelsen, die einfach nicht angebunden sind, wo es dann einfach keine andere Möglichkeit gibt, außer dann Bahn und Fahrrad zu kombinieren. Mhm. Und da haben wir dann auch teilweise verschiedene Vorschläge gemacht, zum Beispiel eine schöne, aber sehr anspruchsvolle Tour, die viele Höhenmeter beinhaltet, oder eben für Menschen, die nicht ganz so fit sind, dann eben eine längere Tour mit weniger Höhenmetern. Da haben wir dann auch immer abgewägt, okay, was ist jetzt allgemein verträglicher? Und haben uns dann aber dafür entschieden, dass wir teilweise einfach eine Option auch anbieten, dass da ein bisschen für jeden noch was dabei ist.
Ja, aber manchmal ist es auch so, dass wir halt sagen, es ist auch sinnvoll, das irgendwie als Mehrtagestour zu machen, dass man wirklich sagt, man schläft dann halt irgendwie in einem Campingplatz, in einem Gasthof. Macht man ja teilweise beim Meer, also in den Alpen ja auch, dass man sagt, ja, der Anstieg ist jetzt irgendwie schon so anstrengend, das brauchen wir auf jeden Fall eine Übernachtung, bevor wir in eine große Tour einsteigen. Klar, man muss einfach manchmal ein bisschen umdenken, vielleicht sich auch anpassen und erkennen, dass man dann doch nicht mehr alles an einem Tag schafft, was man sich da so vorgenommen hat. Genau, aber ich würde sagen, in der Fränkischen, wir haben teilweise wirklich gut angebundene Gebiete, wir haben aber auch wirklich so ländliche Bereiche, wo es echt ein bisschen katastrophal ist. Und ich glaube, vielleicht ist es auch ein ganz gutes Abbild von Deutschland insgesamt. Manches kann man gut erreichen, manches ist so echt. Da versteht man die Leute, die da gar keinen Bock auf Öffis haben, weil es einfach nicht funktioniert.
Ja.
Wir sind da auf jeden Fall dran, auch in Gesprächen. Und ich glaube auch gerade, wenn man so eine Initiative ist, eine Bewegung, die immer weiter wächst, dann hat man da vielleicht auch ein bisschen mehr Einfluss.
Einfluss ist ein gutes Stichwort. Wie schafft ihr es denn, sagen wir mal, Leute abzuholen, die da jetzt noch nicht im Echo-Point drin sind? Ihr hattet ja vorhin schon die Community-Events erwähnt, wahrscheinlich als ein Baustein, aber wie überzeugt ihr quasi die guten alten Autokletterer, dann doch mal mit der Bahn zu fahren?
Also es lassen sich mit Sicherheit nicht alle überzeugen, aber ich finde es ganz schön, wenn es Gespräche gibt mit Menschen, die tatsächlich das erstmal so total abgetan haben. Ist ja unpraktisch und viel zu zeitaufwendig und anstrengend. Und dann aber mit der Zeit irgendwie drüber nachgedacht haben und das vielleicht dann doch mal probiert haben, besonders weil es auch einige Felsen gibt. Also das beste Beispiel ist immer die Feldener Wand, die bis 2 Minuten vom Bahnhof entfernt. Man parkt am Gleis mit dem Auto. Das ist immer, da frage ich mich immer, also wieso kommt man auf die Idee, da jetzt mit dem Auto hinzufahren? Gerade wenn irgendwie der Startausgangspunkt Nürnberg oder sowas ist. Also es gibt auch einige Felsen, da kann man das ganz gut auch einfach mal testen, ob es denn doch wirklich so ein großer Aufwand und so eine große Überwindung ist. Und da, ja, gibt's immer wieder Gespräche von Menschen, die dann erzählen, sie haben es probiert oder die Gruppendynamik, dass man sagt, wir fahren alle mit der Bahn und mit dem Fahrrad und kommen doch auch mit Bahn und Fahrrad. Und die sich dann tatsächlich überreden lassen und im Nachhinein das bestätigen, ist es auch einfach ein ganz anderes Erlebnis. Es zählt dann auch das Tageserlebnis und so ein bisschen dieses, der Leistungsdruck, den man auch oft hat beim Klettersport, der rutscht so ein bisschen in den Hintergrund, weil es dann auch eher so ein Gruppenevent ist. Man bewegt sich als Gruppe, man trifft sich vielleicht am Bahnhof und fährt die letzte halbe Stunde mit dem Rad zusammen. Man kehrt vielleicht noch ein und isst und trinkt was, weil man noch eine Stunde auf die Bahn warten muss. Es ergibt sich auch viel einfach so aus dem Tag heraus, was man dann häufig bei einer Autoanreise einfach nicht hat.
Ja. Ich glaube halt, also jetzt gerade, wenn wir nochmal von diesem Überzeugen reden, es gibt auf jeden Fall, oder es ist einfach schwierig, oder es ist ja auch wirklich nicht jetzt unsere Aufgabe, glaube ich, als Initiative Leute wirklich zu überzeugen. Ich glaube, wir können einfach nur vielleicht Beispiel oder wie gesagt Inspiration sein für gewisse Leute. Und ich habe schon das Gefühl, wenn man andere Menschen sieht, die das machen und die da irgendwie auch noch am besten Spaß dabei haben, Ego-Pointen zu gehen, dann hat es schon einen Einfluss auf andere Menschen. Also die halt sagen, ja, das geht nicht oder ist total sinnlos, und dann zeigt man ihnen, es geht eigentlich doch und es geht auch ziemlich gut. Ich glaube, das ist schon ein Weg, da vielleicht Einfluss zu nehmen.
Ja. Ja, Nora, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, oder was ich tatsächlich gerade fragen wollte. Wie hat sich denn euer Verhältnis zum Klettersport dadurch verändert? Also du hast gerade gesagt, es ist nicht mehr dieser Leistungsdruck, sondern du siehst es eher als Community, als Mehrtages-Event. Sophie, wie ist es bei dir?
Also ich finde es auf jeden Fall, also ich fand es eine super Bereicherung. Klar habe ich schon manchmal gemerkt, dass sich die Einstellung so ein bisschen auch verändert hat zum Klettern, oder ich fand es teilweise einfach sehr viel schöner, weil ich dankbarer am Fels war und es einfach sehr viel genießen konnte. Oder manchmal ist man halt dann trotzdem auch durch so eine Radanreise oder entschleunigtere Anreise irgendwie viel mehr da mit seinen Sinnen. Ich finde gerade irgendwie so, wenn man mit dem Radl dann noch ein Stück fährt, dann sieht und hört man irgendwie so viel aus der Natur, dass man auch am Fels da viel bewusster ist. Und genau, also ich würde es nicht sagen, dass sich meine Kletterleistung mega verschlechtert hat, seit ich Eco-Point weil das ist auch manchmal so ein Argument, dass Leute sagen, ja, dann, keine Ahnung, ist man so und so fertig, oder man muss die ganze Energie in die Anreise stecken und kann nicht mehr klettern. Finde ich irgendwie nicht ganz, also trifft jetzt auf mich nicht zu, weil ich dann merke, ich bin dann manchmal auch fokussierter. Man hat ja trotzdem seine Projekte und man kann trotzdem auch schwer klettern. Also ich habe das auch schon mal irgendwie angebracht. In Süß ist es ja auch nicht so, dass die Leute sich beschweren und sagen, ja, weil ich jetzt dann eine Stunde den Berg hochlaufen muss, kann ich jetzt nur noch 3 Grad schlechter klettern. Ist ja auch irgendwie nicht ganz wahr. Genau, also ich glaube, man muss sich manchmal einfach ein bisschen anpassen. Man muss geduldig sein mit sich. Und der Körper passt sich auch an. Also ich meine, ich glaube, ich habe mehr irgendwie Oberschenkelmuskeln bekommen und so. Aber ja, also ich denke, man darf das immer auch nicht zu schwarz-weiß sehen. So, ich ändere jetzt das eine und deswegen kippt das andere jetzt voll runter. Genau, also es gibt auch Phasen, da habe ich dann irgendwie trotzdem Bock, richtig, richtig schwer zu klettern. Und dann gibt es Tage, an denen bin ich natürlich wirklich ein bisschen fertig, vielleicht von der Anreise oder von gestresst von der Bahn. Manchmal geht es besser, weil man mehr Aggression hat beim Klettern. Manchmal geht es schlechter, weil man einfach schon richtig durch ist, aber. Genau, also kann man jetzt, glaube ich, so pauschal nicht sagen.
Gibt es denn noch mehr, oder könnt ihr uns noch mehr persönliche Erfahrungen verraten, mit uns teilen, die ihr durch das Projekt gesammelt habt? Irgendwie eine schöne Tour, irgendwie was super Anstrengendes, was total schief gelaufen ist. Habt ihr da vielleicht noch eine Anekdote für uns?
Okay, jetzt überlegen wir mal ganz kurz.
Ja,
also was für mich jetzt halt irgendwie ein großer, ja, ich sag mal, Pluspunkt ist, ich komme in Gebiete, in die ich vorher wahrscheinlich so nie gefahren wäre, weil wir auch alle aus verschiedenen Ecken kommen, von Nürnberg, Forchheim, Hersbruck, Bayreuth, und gerade Standort Bayreuth, wir haben uns halt immer an die nächsten Felsen ab Bayreuth orientiert. Das sind dann halt wenige Gebiete, und so versucht man sich dann auch häufig am Wochenende zu treffen. Und fährt dann halt in irgendwelche Felsen, die in der Mitte liegen. Oder wenn die aus Nürnberg kommen, früher weg müssen und die Bayreuther mehr Zeit haben, dann nehmen wir halt auch mal eine weitere Anreise in Kauf. Und man lernt so einfach ganz neue Gebiete kennen und versteht auch erstmal, wie groß tatsächlich auch dieses irgendwie doch kleine Gebiet ist. Der südliche Teil des nördlichen Fragenjuras. Also ja, das ist so irgendwie so ein bisschen Augenöffner für mich gewesen. Ja.
Ja, ich finde auch, man entdeckt einfach ganz viele Gebiete nochmal neu und nimmt es auch einfach anders wahr. Ich fand es total geil, dass ich durch das Projekt oder diese Initiative oder die ganze Bewegung EcoPoint nochmal sehr viele tolle Menschen kennenlernen durfte. Also man ist ja durchs Reisen eh schon immer irgendwie viel unterwegs und ja, knüpft neue Kontakte. Aber ich fand zum Beispiel das wunderschön, dass Eline Le Menestrel im letzten Jahr mit ihrem Freund bei unserem EcoPoint Get Together war und ich sie so kennenlernen durfte und auch direkt im Oktober mal besucht habe in Marseille. Und zwar auch mit meinem Klapprad. Also ich bin dann auch über Paris, war noch bei einem Kletterfestival, Cupfest am Atlantik, habe da einen Vortrag gehalten auf Französisch, war auch total cool. Bin dann weiter nach Marseille und habe dann mit meinem Klapprad noch die Calanque erkundet. Und ja, es ist schon cool, was man trotzdem merkt, was man auch in der Lage ist, im EcoPoint-Stil so alles zu machen.
Ja.
Genau, also fand ich sehr, sehr coole Erfahrungen.
Und wie geht's weiter mit dem Projekt? Also ich meine, der Guide ist da. Was habt ihr für Pläne für die nächsten Monate, Jahre?
Genau, also erstmal gibt es ja noch den nördlichen Teil der nördlichen fränkischen Schweiz. Dann nächstes Jahr das nächste EcoPoint Get-Together. Dieses so ein kleines EcoPoint-Festival wieder. Und generell ist es uns einfach irgendwie, glaube ich, sehr wichtig oder es liegt uns am Herzen, dass wir uns weiterhin vernetzen, Leute deutschlandweit, europaweit mitnehmen bei dieser EcoPoint-Bewegung. Und es ist auch total schön zu sehen, wie einfach jetzt lokal ja auch immer mehr so Angebote geschaffen werden oder Veranstaltungen organisiert werden. Jetzt zum Beispiel vor 2 Tagen war ich noch auf dem Altmühltaler Klettertreff. Da wollten sie dann eben auch die Mobilität nachhaltiger gestalten. Da haben wir ein Lastenrad ausgeliehen ab Regensburg und dann einen Gepäcktransport angeboten. Genau, also es ist einfach cool zu sehen, dass da immer mehr irgendwie auch gestartet wird, dass wir uns vernetzen und uns auch gegenseitig irgendwie auch ja, Ratschläge geben, wie kann man was vielleicht wo ganz gut umsetzen. Und ich glaube, das wollen wir einfach weiterhin so machen. Vielleicht mehr so noch mit so AG-mäßig arbeiten, dass man sagt, man teilt sich die Arbeit noch ein bisschen mehr auf, weil natürlich ist das auch immer so eine Frage, wenn man wächst, auch als Initiative, wie kann man das noch, auch das noch nachhaltig gestalten? Also sonst riskiert man da ja schon auch einfach, sich zu viel aufzuladen. Das war, glaube ich, auch so eine Herausforderung, die wir eigentlich noch nennen wollten bei dem Guide, dass man einfach gut einschätzen kann, wie viel kann ich leisten und wie viel tut einem selber gut und auch, wie kann man das auch dann länger durchhalten, wenn man jetzt auch ehrenamtlich gerade sich irgendwo engagiert, dass man sich da nochmal Gedanken macht. Genau, aber so, ja, vielleicht auch ein Verein, das sind so unsere Ziele, glaube ich.
Genau, und so die Hintergrundarbeit, sage ich jetzt mal, die geht ja weiter. Also wir haben unsere Social-Media-Accounts, wir haben die Homepage, die gepflegt werden. Wir versuchen uns zu vernetzen, auch auf Veranstaltungen präsent zu sein, da sich auch irgendwie aufzuteilen, dass vielleicht auch alle aus der Gruppe mit ihren Stärken irgendwie sich am besten verwirklichen können, weil natürlich auch ja jeder von uns oder jede von uns andere ja Schwerpunkte hat, was man besonders gut kann oder was einem auch besonders leicht fällt. Genau, die Gruppe natürlich auch, dass sie weiter wächst, also dass mehr Interessierte sich finden, einfach, dass die Bewegung wächst und vielleicht auch, dass die Initiative in sich wächst. Gerade wenn wir jetzt auf das nächste Jahr schauen, wo das zweite Get-Together von uns ansteht, je mehr Arbeit auf, je mehr Schultern verteilt werden kann, desto einfacher ist es für die Einzelnen, auch dass keiner von uns sich dann doch übernimmt oder das Gefühl hat, man macht zu viel und andere Sachen kommen zu kurz.
Ist ja auch oft so eine gewachsene Geschichte und so ein bisschen Learning by Doing. Und so wie es bei euch halt entstanden ist, können einfach super viele Dinge entstehen, wenn eine Person eine Idee hat, 2 Personen eine Idee haben. Und dann sieht man ja, was am Ende rauskommen kann. Und ich glaube, es ist auch gar nicht schlimm, wenn man da retrospektiv irgendwie sagt, so, ah, das hätten wir aber mal anders machen sollen. Ja, mei, ist halt so. Ihr habt jetzt quasi alles gesagt schon, was ich euch noch fragen wollte. Das ist aber total schön. Aber vielleicht nochmal ganz konkret. Wie kann ich mich jetzt als interessierte Klettererin beteiligen? Wie kann ich Dinge zum EcoPointen erfahren? Wie finde ich die Leute in meiner Community, in meinem Ort, die da vielleicht auch Bock drauf haben?
Genau, das sind alles spannende Fragen auf jeden Fall. Und es ist auch gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich finde, ich fände es, glaube ich, super wichtig, wenn man erstmal selber überlegt, was, wo hat man Lust, sich zu engagieren, was kann man gut, was macht einem Spaß. Also hat man mehr Lust auf Leute, auf Community-Events oder hat man Lust, was zu recherchieren, was auszuprobieren, abzufahren? Das ist immer so auch die Frage. Oder wir haben jetzt ja zum Beispiel auch Komoot-Collections bei uns in der Fränkischen, die immer weiter wachsen sollen. Also man kann eine Tour dann selber anlegen und also EcoPoint Frankenjura da mit einladen als Partner und dann wird es veröffentlicht. Also die Frage sollte man sich, glaube ich, vorher mal stellen. Worauf hat man Lust? Dann, wenn man wirklich sagt, man hat jetzt Interesse vor Ort des Eco-Pointen größer zu machen, dann wäre es natürlich gut, sich lokal zu vernetzen, zu gucken, was es da schon gibt an Angeboten, vielleicht an Initiativen, ob die Kletterführer oder Kletterführer-Autoren oder Rinnen Lust haben, irgendwie zusammenzuarbeiten, dass man vielleicht in die nächste Edition die Infos reinbekommt. Aber ich glaube, voll wichtig ist es einfach, dass man halt auch so Gruppen schafft, dass man einfach gemeinsam Ausflüge plant, vielleicht in der DAV-Sektion ja das Thema auch behandelt und sagt, hey, es ist ja manchmal auch trotzdem so die Frage, was sind jetzt die besten Tickets, irgendwo anzureisen, und in Gruppen macht es einfach mehr Spaß oder ist einfach günstiger oder leichter. Also da vielleicht auch zu gucken, was es da für Angebote gibt und wenn nicht, vielleicht, wenn man Lust hat, welche auch einfach schaffen. Und klar, man kann sich auf jeden Fall an uns wenden, uns eine E-Mail schreiben, über Instagram kontaktieren und Fragen, ja, oder spezielle Fragen einfach stellen. Vielleicht können wir euch da weiterhelfen. Genau, und
ja, vielleicht auch drüber reden. Gerade wenn man Freunde hat, die vielleicht gar nicht sich das vorstellen können, vom Auto wegzugehen, um ihren Outdoor-Sport, ist ja auch nicht unbedingt nur Klettern, dass man das auch einfach mal als Möglichkeit in den Raum wirft und vielleicht auch gemeinsam versucht, da mal eine Anreise ohne Auto zu erarbeiten. Ja, da so ein bisschen das Bewusstsein zu wecken in der Richtung. Und genau, viele Menschen haben ja auch kein Auto. Also es ist ja tatsächlich, es gibt ja auch Leute, die gar nicht die Möglichkeit haben, mit dem Auto anzureisen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in fast allen Klettergebieten sowieso schon kleinere Gruppierungen oder einzelne Personen gibt, die von vornherein im EcoPoint-Stil den Sport betreiben. Und sich da einfach mal umzuhören, mal zu gucken, ob es schon Leute gibt, denen man sich anschließen kann, weil die Recherche, gerade die Anreiserecherche, die kann schon manchmal kompliziert sein und einen so ein bisschen abschrecken. Und wenn man da schon mal so ein bisschen Infos hat, alleine welches Ticket ist praktisch oder wie kann ich denn am besten diesen ganzen Kram transportieren. Da haben wir im Übrigen auch im ersten Teil von unserem Guidebook einige Kapitel mit Packtipps und auch ja mit Bahnticket-Kombinationen. Wo kann ich Personen zu einem Fahrrad umwandeln und quasi anstelle von Personen Fahrrad transportieren und sowas. Genau, einfach darauf vernetzen. Also das kann ja auch jede Person für sich eigenständig tun.
Oder es auch erstmal selbst ausprobieren.
Genau, selbst ausprobieren.
Also so im ganz Kleinen erstmal. Genau, erstmal.
Genau, also muss auch gar nicht lokal sein. Es kann ja auch wirklich quer durch Europa sein. Es gibt mit dem Flixbus kommt man total gut von großen Städten in andere große Städte oder auch mit Interrail.
Nachtzügen.
Ja.
Also es gibt halt auch zum Beispiel die Webseite von Lena Müller noch, die EcoPoint Climbing.com. Da werden auch super viele Klettertrips vorgeschlagen. Also da gibt es eine Karte, dann kann man sich anschauen, wo kann ich jetzt hin, wenn ich Tread klettern will und das Ganze im EcoPoint-Stil machen möchte. Mhm. Und da gibt es auch Erfahrungsberichte. Also man kann sich zum Thema EcoPoint eigentlich schon ganz gut auch inspirieren lassen. Und genau, unsere Webseite gibt es noch. Also das sind, glaube ich, so Punkte, wo man auch Infos findet.
Voll gut. Sehr super, super konkret, super einfache Barrierestufe damit anzufangen, die ihr jetzt uns jetzt hier mitgeteilt habt und unseren HörerInnen da draußen. Und das ist sehr praktisch, also sehr praktikabel und das finde ich sehr gut. Das gefällt mir. Fällt euch noch was ein? Möchtet ihr noch was hinzufügen? Habt ihr noch eine Botschaft an unsere HörerInnen, die ihr jetzt loswerden wollt?
Genau, also ich würde schon sagen, so dass dieser Wandel oder vielleicht auch ja die Transformation, die irgendwie so vor uns liegt, in der wir drinstecken, dass es nicht immer leicht ist auf jeden Fall. Aber ich finde halt tatsächlich, dass es so gemeinschaftlich super viel Spaß machen kann und wir uns da gerade bei diesen ganzen Herausforderungen auch echt unterstützen können. Und es macht einfach total viel Spaß, sich diesen Herausforderungen auch gemeinsam zu stellen und offen zu sein für Veränderungen. Ja. Und ich finde es einfach teilweise ja auch witzig, irgendwie gemeinsam zu strugglen und sich zu erzählen, wie schlimm die Bahnfahrt war oder weiß nicht was. Also ich finde, auf jeden Fall gemeinsam sind wir sehr viel stärker und können das auch echt alles wuppen, glaube ich.
Definitiv. Also da gehe ich voll mit. Es macht einfach in der Gruppe viel, viel mehr Spaß, wenn man da auch gemeinsam drüber lachen kann, wenn man dann doch eine Stunde länger am Gleis sitzt und ach, man muss jetzt doch noch mal in den Biergarten, weil man hat die Bahn verpasst. Also,
oh, letztes Mal haben wir, das war eigentlich ganz schön. Wir hatten noch ein Workout am Gleis, weil der Zug dann doch später kam.
Also es ergibt sich auch viel einfach so spontan dann. Und ja, das irgendwie ist es dann witzig und das schweißt auch als Gruppe zusammen. Und genau, eine Sache, die ich auch gerne noch loswerden möchte, also ich würde auch gerne irgendwie alle ermutigen, mal so ein bisschen auch diesen Leistungsgedanken vielleicht so ein Stück in den Hintergrund zu stellen und sich wirklich zu fragen, wieso betreibe ich eigentlich diesen Klettersport? Wieso fahre ich raus in den Wald und hänge mich da in irgendeinen schattigen Fels? Ist es wirklich, weil ich jetzt unbedingt diesen Grat klettern muss oder hängt da eigentlich noch viel mehr dran? Weil ich glaube, dass das im Outdoorsport häufig so ein bisschen in den Hintergrund rutscht.
Ja.
Und genau, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt und so ein Stück zurückgeht und sich fragt, wieso mache ich das? Was sind eigentlich noch die anderen schönen Vorteile und Erfahrungen, die ich hier von so einem Tag mitnehme? Vielleicht kann man da auch so ein bisschen das Umdenken bewirken, dass man beim nächsten Mal nicht nur den Leistungsgedanken hat und ja, wenn es nicht klappt, total frustriert nach Hause fährt mit 200 Sachen auf der Autobahn, weil man die Tour nicht durchgestiegen ist, sondern sich einfach wirklich auch freut, dass man einen schönen Tag hatte, vielleicht mit lieben Leuten und man hat viel Sonne getankt und viel frische Luft geatmet und davon nimmt man ja auch echt einfach sehr viel mit, was einen irgendwie, ja, Erholung bringt oder was einen irgendwie zufrieden und glücklich macht.
Voll schön gesagt.
Entschleunigt ist immer so das Stichwort, was wir irgendwie alle gerne in den Mund nehmen, weil man natürlich irgendwie von ich verlasse meine Haustür bis ich komme wieder an meiner Haustür an, irgendwie einen Gang zurückfährt, weil es gibt immer viele Ungewissheiten, die den Tag dann bestimmen. Man hat nicht nur dieses Wegfahren, Ankommen, Klettern, Heimkommen, sondern es ist einfach so ein bisschen langsamer. Jeder kleine Schritt über den Tag ist irgendwie Teil von diesem Gesamterlebnis. Und das macht für mich auch das Eco-Pointen aus. Das Klettern ist eine Komponente in diesem Gesamterlebnis. Und das ist nicht das Einzige, was mich an diesem Tag dann zufriedenstellt. Oder es ist nicht mein einziges Ziel des Tages. Es ist nicht nur Klettern, sondern es hängt einfach noch sehr viel mehr dran.
Genau, ich wollte noch sagen, dass es halt auch wichtig ist, sich selbst Zeit zu geben in diesem Prozess der Veränderung. Weil, wie gesagt, ich komme aus Wettkampfklettern und natürlich auch aus dem Leistungsklettern und ich fand es schon anfangs schwer oder ich bin schon eher jemand, der nicht sehr entschleunigt ist oder war, zumindest am Anfang, der halt immer möglichst viel in den Tag packt und ja, die Dinge dann auch gerne abhakt. Und ich habe einfach mit diesem EcoPoint-Projekt gemerkt, es hat mich sehr bereichert, aber es dauert auch, bis man Veränderungen akzeptiert und bis man sich auf neue Sachen einlässt. Das ist, glaube ich, total wichtig.
Das war wunderbar. Ich glaube, wir könnten noch eine Weile weiter quatschen, aber ich denke, wir kommen jetzt langsam mal wirklich zum Ende der heutigen Folge.
Machen wir das, ja.
Ihr wisst, oder unsere aufmerksamen HörerInnen wissen, wir haben am Ende immer eine spannende Frage an unsere Gäste. Und zwar, was ist euer Lieblings-Outdoor-Song? Gibt es ein Lied, was ihr auf dem Fahrrad singt, in der Bahn singt, wenn ihr schlechte Laune habt, was irgendwie das Draußensein, das Gefühl in euch wieder hochkommen lässt? Und wenn ihr uns da beide ein Lied nennen würdet, dann möchten wir das gerne auf unsere Spotify-Playlist packen, sodass wir uns das bei unserem nächsten Abenteuer anhören können.
Ja, also es gibt ja sogar einen EcoPoint-Song. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon wisst.
Wow!
Nein! Genau, der ist von den OOOs und der heißt Let's Do It Echo. Also das ist auf jeden Fall ein Lied, das darf bei so einem EcoPoint-Klettertag nicht fehlen, weil es natürlich auch nochmal so ein bisschen anheizt.
Das kickt und
Laune macht.
Mega. Ich akzeptiere auch einen Song von euch beiden. Das ist okay. Das finde ich sehr witzig, dass es tatsächlich ein dezidiertes Lied gibt, was dazu passt. Das mag ich. Packen wir auf die Playlist.
Genau. Hat mich sehr gefreut, mit euch zu quatschen. Sehr interessant auf jeden Fall. Hab viel gelernt. Genau. Vielen Dank von meiner Seite.
Danke dir, Jan. Vielleicht sehen wir uns auf dem Fahrrad in der Bahn.
Das kann man machen, ja.
Am Feld, im Allgäu.
Oder so, ja, genau. Am Gravelbike meistens.
Genau. Ja, auch vielen, vielen Dank von meiner Seite, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir über euer Projekt sprechen konnten. Ich glaube, wir haben den einen oder anderen HörerInnen inspiriert, vielleicht da ein bisschen umzudenken und sag vielen, vielen Dank. Und genau.
Ja, nochmal danke, dass wir den Platz und Raum bekommen haben hier in dieser Folge. Tja, und auch nochmal an die Hörerschaft.
Genau, also es war sehr schön, hier zu sein, ein bisschen was über unser Projekt auf jeden Fall zu erzählen. Und ja, wir freuen uns über alle, die wir irgendwie abholen konnten oder auch nur zum Nachdenken angeregt haben oder die sich vielleicht angesprochen fühlen, weil sie selbst schon seit Jahren im EcoPoint-Gedanken aktiv sind. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn auch irgendwer noch sich bei uns melden möchte, um sich zu vernetzen.
Ja, genau. Und falls ihr euch bei den beiden melden wollt, könnt ihr das gerne bei uns via Instagram tun oder auch direkt bei den beiden oder an unsere E-Mail-Adresse podcast@bergfreunde.de.
Genau. Und alle weiteren Infos zur Folge, alle URLs, alle E-Mail-Adressen, alles, was ihr braucht, findet ihr natürlich in den Shownotes.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
Genau, danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
Bis dahin, macht's gut.
Eure Hanna.
Und euer Jörn.